willkommen zu einer neuen Folge Fifi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse rund um bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Ich bin Gloria, deine Host von diesem Podcast und seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fifi und Struppi, deinem digitalen Zuhause für faire und bedürfnisorientierte Hundeerziehung. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Hundemenschen emotional sehr bewegt und ehrlicherweise auch mich. Was tun, wenn es dem eigenen Hund nicht gut geht? Vielleicht kennst du das auch. Dein Hund ist krank, verletzt oder zeigt plötzlich Verhaltensweisen, die du nicht einordnen kannst. Und sofort geht es einem selbst auch schlecht. Man sorgt sich, fühlt sich hilflos oder gerät in einen Strudel aus Angst und Grübelei. Wie schaffen wir es, gut für unsere Hunde da zu sein, ohne uns selbst völlig aufzureiben? In dieser Folge gebe ich dir konkrete Strategien, die dir helfen können, besser mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Eins ist mir übrigens vorneweg sehr, sehr wichtig. Es wird in dieser Folge nicht darum gehen, die eigenen Emotionen zu unterdrücken oder einfach nur stark zu sein. Ich werde auch nicht zu dir sagen, reiß dich zusammen, ja? Du musst jetzt stark sein für deinen Hund. Denn auch Unsicherheiten und Angst gehört einfach dazu. Und man lernt ja im Laufe des Lebens, dass es nie was bringt, Emotionen wegzudrücken. Sie kommen an anderer Stelle wieder zurück und teilweise wie ein wirklich gigantischer Boomerang. Das heißt, es geht eher darum, die eigenen Gedanken zu sortieren, das Gefühl der Hilflosigkeit in ruhigeres, klareres Handeln umzuwandeln und einfach auch Strategien für sich zu haben, die man nutzen kann. Ich finde, es macht es immer angenehm, wenn man weiß, man ist auf eine Art handlungsfähig, weil man Strategien und einen Plan hat und weiß, wie man vorangehen kann. Es gibt einen ganz ehrlichen Kontext für diese Podcast-Folge und damit mache ich mich sicherlich selbst auch ein Stück weit angreifbar, aber es ist mir trotzdem wichtig, das so ehrlich zu äußern. Das ist eigentlich so meine eigene kleine Therapiefolge, um ganz ehrlich zu sein, weil es mir persönlich wahnsinnig schwer fällt, mich davon abzugrenzen emotional, wenn es meiner Hündin Emma nicht gut geht. Wenn sie wirklich ernsthaft krank oder verletzt ist oder irgendwie Notfälle eintreten, dann fühle ich mich tatsächlich wie gelähmt. Also ich habe das Gefühl, ich kann in diesen Momenten, ich existiere irgendwie, aber ich bin so in einer Schockstarre, dass das Leben einfach stehen bleibt. Und wenn es so diese typischen Alltagskränkeleien sind, die es jetzt auch einfach bei einem älteren Hund, die man da einfach hat, das ist einfach wie so eine dauerhafte Belastung. Und mir hilft es tatsächlich dann teilweise, wenn mein Freund auf sie guckt und ich dann mal ins Büro verschwinden kann für 1-2 Stunden ohne die Emma, weil es mir hilft, es nicht direkt immer zu sehen. Das fühlt sich zwar auch nicht immer gut an dann, aber das hilft, um mal kurz aufzuatmen und durchzuschnaufen. Und ansonsten muss ich schon sagen, es ist jetzt nicht so, dass jetzt bei Alltagserkrankungen, dass ich da jetzt nicht handlungsfähig bin oder nicht an meinem eigenen Leben teilnehme. Das wäre jetzt wirklich zu doll gesagt. Aber es ist eine dauerhafte Belastung auf emotionaler Ebene. Und ich bin dann bei jeder Kleinigkeit alarmiert. Und ich beobachte sie ganz oft. Und ich denke drüber nach und ich grübel nach. Und man ist einfach ein bisschen wie ausgebremst. Und man ist irgendwie halt sehr, sehr, oder ich bin total emotional involviert. Und ich merke einfach immer wieder in solchen Momenten, ich kann mich da emotional überhaupt nicht abgrenzen. Und ich denke mir so, Empathie zu haben für ein Lebewesen, mit dem man so eng zusammenlebt und für das man ja auch verantwortlich ist. Natürlich ist es völlig in Ordnung, da mitzufühlen, wenn es der Emma nicht gut geht. Aber so richtig, richtig mitzuleiden, das geht mir manchmal eine Stufe zu weit bei mir selbst, weil es hilft ja weder mir noch der Emma, wenn ich mich da so überhaupt nicht emotional abgrenzen kann. Genau, deswegen ist es auch so ein bisschen meine eigene kleine Therapiefolge. Ich habe mich die letzten Tage damit stärker auseinandergesetzt und nach Tools und Inhalten geguckt und auch meine eigenen Erfahrungen nochmal zusammengefasst und zusammengeschrieben und habe jetzt, wie ich finde, eine ganz tolle Folge vorbereitet für alle, die auch mal in die Situation kommen, dass der Hund vielleicht wieder näher an seinen Ängsten ist oder verletzt ist, krank ist. Was ich auch immer wahnsinnig schwierig und sehr belastend finde, ist, wenn der Hund etwas hat, aber man ist in der Diagnostik noch nicht weit genug. Na, man weiß nicht, was der Hund hat, aber es geht ihm einfach nicht perfekt gut. Ja, finde ich auch schwierig. Also all solche Situationen, ja, oder wenn einfach das, wenn ihr einfach mal schwierige Zeiten habt, sagen wir es doch mal so, ja, und zwar nicht ihr jetzt als Mensch persönlich, sondern eben ausgelöst dadurch, dass der Hund eine schwierige Zeit hat. Für all diejenigen von euch ist diese Folge und sie ist eben auch für mich. Ich habe 5, wie ich finde, wirklich ganz tolle Tools rausgesucht, die setzen an unterschiedlichen Stellen an. Ich glaube nicht, dass man alle 5 parallel immer sofort umsetzen muss. Ich sehe das eher ein bisschen wie ein Angebot und jeder pickt sich raus, was ihn anspricht, weil wir auch einfach ganz unterschiedliche Menschentypen sind. Und natürlich kann es auch sein, dass jetzt für jemanden nichts Passendes dabei ist. Es tut mir dann leid, aber vielleicht gibt es ja dann nochmal einen zweiten Teil von der Folge und wahrscheinlich aber eher erst in ein paar Wochen oder Monaten nochmal mit weiteren Tools. Ich denke aber, ich habe da eine bunte und schöne Mischung vorbereitet, um ehrlich zu sein. Dann lasst uns doch jetzt einfach mal direkt reinspringen. Ach, ein lustiger Gedanke noch. Kennt ihr noch von schon einige Jahre her und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was es für eine Werbung war. Snickers-Werbung? Ich weiß es nicht. Aber es gab diesen Slogan, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Kennt ihr diese Werbung noch, wo jemand so völlig ausgeflippt ist und total dünnes Nervenkostüm hatte und dann so, du bist nicht du, wenn du hungrig bist? Und ich habe mir das, er hatte das so oft die letzten Monate im Kopf, diese Werbung. Ich habe immer so gedacht, ey, du bist nicht du, wenn es deinem Hund schlecht geht. So, man ist einfach nicht man selbst, wenn es dem Hund nicht gut geht. So. Und noch ein kleines, lustiges Bild in euren Köpfen aufzumachen, bevor wir jetzt hier in die harten Inhalte einsteigen. So, ganz kurz erstmal vorneweg vor den Tools. Warum leiden wir mit unseren Hunden eigentlich so mit? Ja? Die Bindung zu unseren Hunden ist in der Regel wirklich super tief und manchmal sogar intensiver als zu manchen Menschen. Das hat nicht damit zu tun, dass wir irgendwie, keine Ahnung, uns unter Hunden wohler fühlen als unter Menschen oder sowas, sondern es hat einfach auch oft damit zu tun, dass wir halt einfach für unsere Hunde verantwortlich sind, fürsorgepflichtig, zuständig sind. Es ist ja eher ein Eltern-Kind-Verhältnis ist, jetzt in Bezug auf die Verantwortung, als ein partnerschaftliches Verhältnis oder ein freundschaftliches Verhältnis. Und also Hunde sind ja auf unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen. Die können nicht alleine zum Arzt gehen. Und dann kommt eben erschwerend natürlich noch hinzu, dass sie nicht konkret artikulieren können, wie es ihnen geht und warum es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht. Das sind einfach 2 schwerwiegende Punkte, die damit reinspielen. Und wenn dann eben noch die Bindung zu den Hunden sehr tief ist, dann wird es oft schwierig, dass man da eben nicht mitleidet. Ja? Hunde sind emotionale Wesen, wir auch. Und durch diese enge Verbundenheit und das enge Zusammenleben und die Zeit, die wir mit ihnen verbringen, wir verbringen ja mit unseren Hunden in der Regel oftmals mehr Zeit als jetzt vielleicht mit Freunden oder anderen Menschen. Das kommt natürlich auf euer eigenes Leben an. Aber es ist ja gar kein Wunder dadurch, dass uns ihre Stimmung und ihr Wohlergehen so beeinflussen, weil sie natürlich so eng mit uns zusammenleben und es ja auch so präsent die ganze Zeit ist. Und natürlich ist es so, dass sowas auch mal ein kleines bisschen anstecken kann. Ihr wisst ja aus vorherigen Podcast-Folgen, ich bin kein wahnsinnig großer Fan davon zu sagen, Hund und Mensch, da ist eine 1:1 Stimmungsübertragung möglich. Aber nichtsdestotrotz, wenn man so eng zusammenlebt, man kriegt es mit, wenn es dem anderen nicht gut geht. Und das kann einem natürlich selber auch belasten. Man merkt das natürlich auch oft halt im Umgang und in Verhaltensweisen. Und unsere Hunde beobachten uns natürlich wahnsinnig gut. Und das ist dann schon manchmal so ein Ping-Pong-Spiel, dass man sich da so hin und her spielt, weil man sich gegenseitig natürlich beeinflussen kann. Genau, Ziel ist es nicht, habe ich schon gesagt, Gefühle zu unterdrücken, sondern einfach handlungsfähig zu bleiben. Also es ist völlig in Ordnung, traurig oder besorgt zu sein, wenn es dem Hund schlecht geht. Ich glaube, dass man solche Emotionen manchmal auch einfach wirklich fühlen darf. Aber man darf sie dann eben auch wieder überwinden und loslassen. Und wir können auch oder dürfen auch lernen, mit diesen Emotionen so umzugehen, dass sie uns eben nicht völlig überwältigen. Jetzt springen wir aber direkt in die Tools rein und ich habe euch als ein erstes Tool etwas mitgebracht, was am Körper ansetzt. Also unser Körper ist ja schon natürlich ein wichtiger Schlüssel, um aus so Gedankenspiralen rauszukommen. Und wenn wir in den Stress geraten, verkrampfen sich unsere Muskeln, unser Atem wird flach, unser ganzes Nervensystem signalisiert Alarm. Und genau daran können wir ansetzen. Das können wir zum einen mit der Körperhaltung einmal machen. Also die Körperhaltung beeinflusst oder kann Emotionen beeinflussen. Und wir können einfach in solchen Momenten ganz bewusst gucken, sind die Schultern locker? Stehen die Füße fest am Boden, den Blick einfach mal heben, sich aufrichten. Und auch langsame Bewegungen signalisieren dem Körper oft, dass keine akute Gefahr besteht. Das heißt, wenn du eher dazu neigst, dann so hektisch zu werden, machen nicht alle, dann kann man mal auch sagen, okay, ich bewege mich jetzt absichtlich mal wieder langsam und ich richte mich auf und ich entfalte mich wieder und kauer mich nicht so zusammen und heb so den Blick. Das ist etwas, was durchaus helfen kann oder auch mal zu lächeln, obwohl einem nicht zu lächeln zumute ist. Das sind ja so Dinge, womit man den Körper ein kleines bisschen im netten Sinne gemeint austricksen kann. Dann gibt es eine Atemtechnik als Soforthilfe. Das ist die 4-7-8-Methode. Vielleicht bist du damit schon in Berührung gekommen. Das wird an relativ vielen Stellen, finde ich, als Idee und Methode und Praxis genannt. Auch jetzt beispielsweise, wenn man selber mit Ängsten oder Panikattacken zu tun hat. Also auch so bei halt psychologischen Phänomenen aus der Menschenwelt. Oder auch eben in sehr belastenden, sehr stressenden Situationen, wenn man das Nervensystem einfach kurz etwas runterfahren möchte, ganz bewusst, ist die 4-7-8-Methode. Das bedeutet, 4 Sekunden atmet man ein, 7 Sekunden hält man, 8 Sekunden atmet man langsam wieder aus. Und genau, diese Atemtechnik ist dafür bekannt, das Nervensystem in akuten Stresssituationen zu beruhigen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen ambivalent mit Atemtechniken. Es ist für mich nicht so eine Go-To-Methode in Stressmomenten, weil es für mich manchmal, also ich verkrampfe manchmal, wenn ich mich so sehr bewusst auf meine Atmung konzentriere. Das hat dann für mich manchmal einen gegenteiligen Effekt. Deswegen sage ich, es ist sehr, sehr typabhängig, was man sich da rauspicken kann. Ich habe es aber letztens nochmal irgendwie versucht auszuprobieren, weil ich mir dachte, also ich stolper da so häufig drüber, jetzt will ich es aber doch nochmal wissen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich noch eine visuelle Komponente hatte. Ich habe nämlich mir, um diese 4-7-8 Sekundenschritte gut vor Augen zu führen, habe ich meinen Timer im Handy angemacht und dann kann man immer also der Timer läuft weiter und man klickt aber irgendwie auf Stopp oder so ein Zwischenstoppen. Also man kann so zwischenstoppen, ohne den Timer zurücksetzen zu müssen. Und so habe ich dann immer geguckt, 4 Sekunden zwischengestoppt, dann eben die 7 Sekunden den Atem gehalten, dann zwischengestoppt, dann 8 Sekunden ausgeatmet, zwischengestoppt, 4 Sekunden eingeatmet, zwischengestoppt, 7 Sekunden halten, zwischengestoppt. Und dann war ich einfach auch durch dieses Stoppen konzentriert und hatte noch so eine visuelle Komponente. Und das fand ich deutlich angenehmer. Also das hat mir echt ganz, ganz gut gefallen. Und diese 4-7-8 Atemtechnik, die kann je nach Bedarf angewendet werden. Aber es wird empfohlen, so für AnfängerInnen, dass man 4 Runden hintereinander macht. Also ein Zyklus ist immer einatmen, halten, ausatmen. Das ist eine Runde, dass man das 4-mal hintereinander macht. Bei Fortgeschrittenen wäre es dann bis zu 8 Runden hintereinander. Und damit man da so ein bisschen reinkommt, kann man das durchaus auch mal in Anführungszeichen Trockenübungen machen. 2-mal täglich oder 1-mal täglich oder wann man gerade dran denkt. Oder vielleicht einfach auch mal auf einer Gassi-Runde, wenn man dran denkt. Ohne dass man jetzt in einer Stresssituation ist, damit man da einfach mal so ein bisschen so den Dreh raus hat für sich. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und bei Gassi-Runden könnte man ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich messe diese 1 Sekunde mit einem Schritt, also 4 Schritte einatmen, 7 Schritte halten, 8 Schritte ausatmen. Wenn man da ungefähr guckt, dass es so zeitlich in etwa passt, könnte das vielleicht auch eine ganz coole Möglichkeit sein. Aber die regelmäßige Anwendung verstärkt wohl die Wirkung, besonders bei Stress, Ängsten oder zum Beispiel auch bei Einschlafproblemen. Aber es kann auch natürlich jetzt in Hundebegegnungen oder nach Hundebegegnungen oder wenn man so merkt, man hat auf einer Gassi-Runde so einen richtigen Stress, weil man irgendwas Unangenehmes erwartet, kann man das natürlich auch gut nutzen. Und was auch noch mit dem Körper zu tun hat, das ist noch die dritte Idee jetzt für dieses Tool, also an dem Körper anzusetzen. Ah, es sind ja viel mehr Tools als 5, weil ich alleine hier jetzt schon 3. Na, ist ja super, na, umso besser. Also drittes Tool noch, wenn man selber auch so das Gefühl hat, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass man so fast schon gelähmt ist, im Schock ist oder war durch etwas, dann soll es wohl auch sehr, sehr, sehr hilfreich sein, sich zu bewegen, zu laufen. Das einfach, also diese lähmende Komponente, also es kommt ja im Grunde aus dem Umgang mit Bedrohungen, dem Freeze, den 4Fs. Wenn man also in so einen Freeze selber gekommen ist durch eine bedrohliche Situation oder eine stressende Situation, dass man dann auch wieder eine Bewegungskomponente mit reinbringt, am Tag danach, am Abend, nach einer Woche, wann auch immer man es halt wieder machen und leisten kann, kann man dieses sehr Eingefrorene durch das Freeze wieder abbauen und auflockern durch Bewegung. Also eine lange Runde spazieren gehen, joggen gehen, ein Workout machen, tanzen, springen, schütteln, keine Ahnung was, aber einfach wieder Bewegung reinbringen, wenn man davor in so einer Art Schockstarre war. Das ist auch etwas, was da wohl sehr, sehr, sehr gut hilft. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und 10 verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter fifiundstruppi.de. Und dann kommen wir schon zu unserem zweiten Tool. Und zwar dem Perspektivwechsel. Es ist immer gut, wenn wir den Fokus auf das richten, was wir wirklich auch beeinflussen können. Also wir kommen ja oft in so Gedankenschleifen, was, wenn es schlimmer wird, ich kann nichts tun, warum passiert uns das gerade? Und die Gedanken sind natürlich absolut verständlich, aber sie machen uns oft noch hilfloser. Und es hilft stattdessen, sich sehr bewusst darauf zu konzentrieren, was wir aktiv tun können. Ja, zum einen macht uns das wieder handlungsfähig und zum anderen, immer wenn man in so ein kleinschrittiges Doing kommt, sieht das große Ganze nicht mehr ganz so gruselig groß aus. Wisst ihr, was ich meine? Also, was kann ich jetzt konkret für meinen Hund tun? Jetzt ganz konkret. Zum Beispiel einen Tierarzttermin vereinbaren. Oder zum Beispiel eine ruhige Umgebung schaffen. Oder zum Beispiel mir einen Tag frei nehmen, um einfach mal kurz Luft zu haben, um meine Gedanken gemeinsam mit dem Hund sortieren zu können. Solche Dinge. Was kann ich jetzt aktiv tun? Ein anderes Futter kaufen. Oder, keine Ahnung, irgendeinen stressenden Termin absagen. Oder. Na, was kann man jetzt konkret für den Hund tun? Oder auch, welche kleinen Dinge kann ich kontrollieren? Das wäre auch beispielsweise Stress zu reduzieren, unnötige Stresstermine abzusagen, das Futter anzupassen oder nochmal eine Zweitmeinung einzuholen zu einer Diagnose. Also irgendwas, welche kleinen Dinge kann ich kontrollieren? Oder wenn ein Hund beispielsweise wieder mehr Verhaltensprobleme zeigt, obwohl man schon besser war, der kann nicht mehr so gut allein bleiben gerade oder reagiert wieder heftiger auf Hundebegegnungen oder ist ängstlicher, dass man auch einfach sagen kann, okay, welche kleinen Dinge kann ich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, wo ich Gassi gehe, dann gehe ich an der ruhigen Strecke. Ich kann kontrollieren, wie lange wir Gassi gehen, dann ist es halt nur eine kurze Pinkelrunde. Ich kann kontrollieren, dass der Hund jetzt nicht alleine bleiben muss, ich besorge mir jetzt eine Betreuung, so zum Beispiel. Und man kann sich auch konkret überlegen, was hat denn in der Vergangenheit schon geholfen? Und da gibt es ja oft Dinge. Ein Beispiel habe ich vorhin eingangs auch schon genannt, wenn es wirklich etwas also wenn es der Emma wirklich akut schlecht geht, und ich bin ja so eng den ganzen Tag mit ihr zusammen in der Regel, und mein Freund ist so klassischerweise meistens tagsüber in der Arbeit im Büro, bis auf wenige Ausnahmen. Und der sieht das dann natürlich nicht den ganzen Tag, er lebt das nicht den ganzen Tag mit. Und das nutze ich dann wirklich manchmal aus, dass wenn er abends heimkommt oder einen Homeoffice-Tag hat, dass ich sage, ey, und ich verschwinde jetzt mal kurz, die Emma ist gut betreut. Ich muss es mal kurz nicht angucken müssen. So, auch wenn es vielleicht komisch klingt, aber das hilft mir so ein bisschen Abstand. Die Emma ist super, super gut betreut und ich kann kurz auch mal Abstand davon nehmen, hat mir zum Beispiel mal geholfen. Und da kann man jetzt auch konkrete Dinge aufschreiben, die man tun kann. Also da wirklich auch was aufschreiben, vielleicht in die Handlung kommen, ist sicherlich ganz gut. Das dritte Tool setzt an unseren Gedanken an. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist auch nicht für alle, aber ich wollte es trotzdem mal gerne mit ansprechen, weil die Macht der Gedanken ja doch sehr, sehr, sehr groß ist. Vielleicht hast du auch schon mal von Affirmationen gehört. Die haben ja auch wirklich eine enorme Macht. Man kann damit ganz, ganz viel machen und ermöglichen und erreichen. Und vor allem geht es eben darum, so die eigenen innere Gedankenwelt und das, was man sich so selber den ganzen Tag einredet, etwas zu verändern und sich ein bisschen bewusster zu machen, was man da vielleicht auch so gedankenspiralmäßig die ganze Zeit sich selber vorsagt. Also wenn du merkst, dass du dich in Sorgen verlierst, kannst du bewusst an den Gedanken arbeiten. Und man versucht, die Dinge dann anders zu framen. Also dass man nicht sagt, es wird nie wieder besser. Oder jetzt habe ich einen kranken Hund, das wollte ich nie haben. Oder sowas. Zu sagen, ey, ich tue, was ich kann. Und schau Schritt für Schritt weiter. Zum Beispiel, wir tun jetzt erstmal, was wir können. Und läuft dann schon weiter. Punkt. Oder so dieses, oh, ich halte es einfach nicht aus. Da vielleicht auch zu sagen, ich darf mir Zeit nehmen, um mit der Situation umzugehen. Einfach irgendwie anders geframed. Ey, das fällt mir gerade nicht leicht, aber ich nehme jetzt die Zeit, die ich brauche. Oder irgendwie zu sagen, oh Gott, und jetzt fallen wir wieder zurück. Wir machen Rückschritte, wir werden es nie hinkriegen. So ein bisschen auch mal, oh, der Hund hat Rückschritte im Alleinbleibtraining, boah, wir werden es nie hinkriegen. Vielleicht auch zu sagen, hey, es braucht seine Zeit, wir kommen Schritt für Schritt weiter. So. Also und da wäre die passende Übung, sich entweder ein paar absichtlich positiv geframte Sätze schon zu formulieren, wo man sagt, damit gehe ich eigentlich immer gut in Resonanz und sich die vielleicht wirklich auch mal aufzuschreiben, sichtbar irgendwo hinzuhängen, an den Bartspiegel oder in den Kleiderschrank. Manchmal rechnet man dann gar nicht damit so, man macht den auf und denkt sich, ah stimmt, na das ist mein kleiner Reminder zweimal am Tag. Oder ins Auto legen und dann sagt man sich es nochmal bevor man losfährt. Oder, ja, oder in die Gassitasche, finde ich auch cool. Dann trägt man sich mit diesen Gedanken vielleicht auf der Gassi-Runde. Aber das finde ich auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Tool Nummer 4 ist schon auch eins meiner Favoriten-Tools, weil ich so wichtig finde, Selbstfürsorge nicht vergessen. Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sie hilft einem, für jemand anderen da sein zu können, also für den Hund da zu sein. Kleine Pausen einplanen, es kann ein kurzer Spaziergang alleine sein, es kann ein paar Minuten bewusst Musik hören sein, es kann eine Tasse Tee in Ruhe trinken sein, es kann alleine ins Café setzen sein, das kann, wie ich jetzt ja auch schon mehrfach erzählt habe, sein, den Hund in guter Betreuung wissen und einfach sich mal kurz abgrenzen und was für sich tun. Auch auf eigene gute Routinen achten, wenn es einem hilft, also wenn es dir jetzt zum Beispiel schwerfällt, regelmäßig zu essen, zu trinken, zu schlafen, weil dein Hund dich so ganz präsent braucht. Das sind natürlich dann eher natürlich wirklich Notsituationen, dass man da vielleicht sagt, hey, ich halte meine Routinen ein, weil das hält man vielleicht ein, zwei Tage mal durch. Ich tendiere dazu, also als die Emma das letzte Mal in der Tierklinik war, ich glaube, ich habe 24 Stunden nichts gegessen, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Ich kann da einfach, ich weiß nicht, kann dann nicht wirklich irgendwie gut existieren in solchen Momenten. Das ist natürlich ungünstig, weil irgendwann, kippt man ja auch selber um, wenn man dann so völlig erschöpft ist. Ich habe keine Minute geschlafen zum Beispiel. Also solche Dinge. Also ich müsste schon echt auch in solchen Momenten, wenn es länger anhaltend ist, auf gute Routinen achten. So ein, zwei Tage kriegt man das mal hin, aber länger fürchte ich nicht. Warum ist es so wichtig, sich diese Selbstfürsorge bewusst zu machen? Zum einen finde ich, wenn man das lange nicht macht, weiß man manchmal selber gar nicht mehr, was einem gut tut. Das ist, glaube ich, schon eine heftige Erkenntnis, wenn man die Erkenntnis mal hat, weil so gut sollten wir und dürfen wir uns echt kennenlernen, dass wir wissen, wie wir uns was Gutes tun können. Das ist, glaube ich, in jeglicher Hinsicht wichtig. Und zum anderen profitiert der Hund ja nur von dir, wenn du selber auch für dich sorgst. So, du kannst nicht dauerhaft für jemand anderen sorgen, wenn du nicht für dich gut sorgen kannst. Also du musst dich natürlich auch um dich selbst kümmern. Tool Nummer 5 ist für mich der Austausch mit anderen. Das kann im familiären Kreis sein, in der Partnerschaft, im Freundeskreis, aber ich habe einfach schon öfter mitbekommen, dass es eben auch ein Privileg ist, wenn wir unsere Sorgen und Nöte, die wir mit unseren Hunden haben, im engen Freundes- und Familienkreis teilen können, weil es einfach nicht von jedem Umfeld verstanden wird. Ich habe ein wahnsinnig tolles, enges soziales Umfeld. Ich bin unfassbar dankbar für mein soziales Umfeld, weil meine Sorgen und Nöte da verstanden werden, die ich in Bezug auf die Emma habe. Und zwar, obwohl einige davon keine Hundemenschen sind, ich muss jetzt mal tatsächlich überlegen, ich habe sogar wirklich wahnsinnig wenig Hundemenschen in meinem engen sozialen Umfeld. Ja, tatsächlich, witzig. Hat überhaupt, ja, eine enge Freundin hat einen Hund. Und ansonsten, na, jetzt darf ich hier nicht in meine eigenen Gedanken abdriften, aber ich habe ein enges soziales, freundschaftliches und familiäres Umfeld, das eigentlich keine Hunde hat. So, auf jeden Fall kann man es so mal unterm Strich ganz gut auf den Punkt bringen. Und deswegen ist es nicht selbstverständlich, dass die meine Sorgen und Nöte da so empfinden können, so nachvollziehen können und da auch so mitfiebern können. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar darüber. Aber ich habe natürlich jetzt auch allein durch meinen Beruf Zugang zu vielen Hundemenschen. Gott sei Dank, freut mich ja auch sehr. Und überprüf das doch vielleicht auch mal bei dir. Also hast du, manchmal braucht man ja nicht, man braucht ja nicht hunderte Menschen, aber ein, zwei, drei Menschen, wo man weiß, da kann ich mich anvertrauen, das fühle ich mich gesehen und verstanden und gehört, ist, glaube ich, super wichtig in Bezug auf unsere Hunde. Und da kann man sich ja nochmal überlegen, okay, finde ich das in meinem normalen, freundschaftlichen, familiären, sozialen Umfeld oder will ich da vielleicht mal absichtlich und sehr bewusst in den Austausch treten mit Hundemenschen, ich nenne sie jetzt einfach mal Hundemenschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Der Austausch kann entlasten, der kann neue Perspektiven bringen und vor allem kann man sich dann auch einfach mal verstanden fühlen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch das Gespräch mit Hundetrainer, Hundetrainerinnen in der Verhaltensberatung oder vielleicht auch mit TiermedizinerInnen kann helfen, Unsicherheiten zu klären. Und das Und da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen. Also ich merke ganz häufig, dass meine Arbeit in der Verhaltensberatung sehr, sehr weit von klassischem Hundetraining weg ist. Es ist wirklich sehr weit weg. Es ist natürlich, trainieren wir da auch ganz klassisch Dinge, aber es ist oft auch einfach ein Mitbegleiten durch Auf und Abs, ein objektiverer, außenstehender Ratgeber, zu sagen, okay, und jetzt gehst du bitte noch zu einer Ernährungsberatung und jetzt involvieren wir XY und jetzt bleibst du einfach mal dabei und machst nichts und jetzt musst du tätig werden und jetzt und jetzt und jetzt. Also da nochmal sich jemanden vielleicht zu suchen, der da einfach von außen ein bisschen mit drauf guckt, ist, glaube ich, durchaus ganz, ganz ratsam. Also der Tipp wäre, such dir eine oder zwei Personen, mit der du deine Sorgen teilen kannst, mitteilen kannst, ohne Angst auch davor zu haben, vielleicht verurteilt zu werden oder so. Damit konfrontiert zu werden, dass jemand sagt, also jetzt übertreib mal nicht so, musst einfach mal stark sein jetzt für deinen und reiß dich zusammen. Ja? Genau. Ach, ich glaube, dann sind wir schon am Ende mit unseren Tools. Ich fand die aber ganz schön. Ich hoffe, für dich war auch ein geeignetes Tool oder mehrere geeignete Tools mit dabei. Das Fazit dieser Folge wäre, Mitgefühl ja, aber ohne, dass wir uns selbst aufgeben. Es ist völlig normal, sich Sorgen zu machen, wenn es dem Hund schlecht geht. Wir leben so eng mit ihnen zusammen. Es wäre eine Schande schon fast, wenn wir es nicht tun würden. Du darfst traurig sein, überfordert sein, Angst haben, dich teilweise auch gelähmt fühlen, aber es gibt Wege, deine eigenen Emotionen so zu steuern, dass du nicht in ihnen versinkst. Und ich hoffe, dass dir die gezeigten Tools helfen. Probier sie einfach mal aus und vor allem dabei helfen, die Balance zwischen Mitgefühl und Handlungsfähigkeit zu finden. Und wenn dir die Folge geholfen hat, dann teile sie voll gerne auch mit anderen Hundemenschen, die sie gerade brauchen können. Schreib mir dein Feedback super gerne unter den entsprechenden Instagram-Posts. Du findest uns unter @fiffiundstruppi oder per Mail an hello@fiffiundstruppi.de. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.